Wir machen uns heute Gedanken über, was bist du wert? Und ich möchte am Anfang drei Bibeltexte vorstellen. Einmal im Hiob 14, die ersten zwei Verse. Da heißt es, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Und Mose schreibt einen solchen Gedanken in Psalm 90, Vers 3. Und da heißt es, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Oder im Vers 9 und 10, im gleichen Kapitel Psalm 90. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Was ist der Mensch wert? Verwelkte Blume, Staub, ein Geschwätz, wie wir gelesen haben. Heute im Zeitalter des 21. Jahrhunderts wissen wir durch die täglichen Nachrichten, dass Menschen nicht nur einfach sterben, sondern dass sie ermordet werden. Ja, dass sie gebombt werden, in Terroranschlägen einfach so umkommen. Vom Staat manchmal getötet, von Terroristen getötet. Im Krieg bezeichnet man die Toten ja als Kollateralschaden. Die Familien in Afghanistan oder Libyen zum Beispiel erhalten dann eine Abfindung, ja, sagen wir mal, zwischen 6.000 und 10.000 Dollar. Ist das der Mensch wert? 10.000 Dollar? William Frazee, ein Buchautor des wunderbaren Buches Erlösung und Wiedervereinigung, beschreibt einen Dialog mit einem befreundeten Richter, der oft über menschliches Leid entscheiden musste. Dieser Richter hat jahrelang einen amerikanischen Gerichtshof geleitet. Und die Konversation geht wie folgt. Richter, fragt er, hast du schon jemals darüber nachgedacht, was du für Gott wert bist? Ihre Unterhaltung drehte sich schnell um biblische Verheißungen, denn er war ja auch Christ. Dann fragte Frazee den Richter weiter, erst vor kurzem hat ein Vater in Venezuela 900.000 Dollar gezahlt, um seinen gekidnappten 13-jährigen Sohn aus den Händen seiner Entführer zu befreien. War der Sohn das wert? Sein Freund antwortete, sicher, er war es seinem Vater wert. Ja, so ist es, antwortete Frazee. Nun, Richter, sage mir, hat jemand ein Lösegeld auch für dich bezahlt? Er nickte, er wusste über das Opfer auf Golgatha. Richter, fuhr Frazee fort, bist du es wert? Er neigte seinen Kopf und sagte, ach, ich denke nein. Ich fürchte, ich bin es nicht wert. Aber warte mal, entgegnete Frazee energisch. Kennt Gott nicht auch Werte? Meinst du, dass derjenige, der dich geschaffen hat, nicht sagt, dass du auch was wert bist? Wenn er sagt, dass du ihm das wert bist, wofür er so viel bezahlt hat, möchtest du dann darüber hadern? Denn wenn du nicht so viel wert wärst, dann hätte sich ja Gott selbst betrogen, nicht wahr? Gott sei gedankt, Richter, dass du das Lösegeld wert bist. Was macht einen Mann oder eine Frau wertvoll vor Gott? Angenommen, als der Vater nach seinem gekidnappten Sohn Ausschau hielt, wäre jemand zu ihm gekommen und hätte ihm folgendes Geschäft angeboten. Sehr geehrter Herr, ich habe gehört, dass Sie nach Ihrem Jungen suchen und bereit sind, 900.000 Dollar Lösegeld zu zahlen. Ja, das stimmt. Können Sie mir helfen, ihn zu finden? Nun, antwortet der Mann, ich denke, ich kann Ihnen einen Jungen besorgen, der Ihnen nur 10.000 Dollar kosten würde. Es würde Ihnen sehr viel Geld sparen. Glaubt ihr, der Vater würde Interesse zeigen? Nicht um alle Welt. Er suchte nämlich den Jungen, seinen Jungen. Warum hat Gott so ein unendlich hohes Lösegeld für die Erlösung des Menschen bezahlt? Um das zu verstehen, müssen wir gedanklich zurück zur Schöpfung. Gott hat den Menschen geschaffen, damit er Gemeinschaft mit ihm haben könnte. Bezüglich des alten Israels sagte Gott bereits in Jesaja 43, 3 und 4, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Und im Vers 21 lesen wir weiter, das Volk, das ich mir gebildet habe. Und Psalm 149, Vers 4 sagt, denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Der Mensch wurde nach seinem Bilde geschaffen. Im Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und als Frau, steht in 1. Mose 1, 27. Oft sucht er Kontakt zu dem ersten Menschenpaar und besuchte sie. Wir lesen in 1. Mose 3, 8, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte. Jeder von uns ist unterschiedlich. Jeder ist ein Individuum. Hast du schon jemals jemanden genauso wie dich gesehen? Natürlich nicht. Und man sagt auch, das ist auch gut so, dass jeder ein Unikat ist. Wenn du ein Duplikat finden könntest, würde dein Wert vielleicht um 50% fallen? Aber keine Angst, du bist einzigartig. Gott brauchte nur einmal einen wie dich. Ja, er brauchte dich. Wir existieren, weil wir gebraucht werden. Steht in Science of the Times, Ellen White, 22. April 1903. Die Krone der Schöpfung. Wir sollten an Gottes Statt die Schöpfung bewohnen, sie pflegen, sie bearbeiten, sie lieben und dann Erfüllung finden, denn Gott braucht er uns. Eines der größten Nöte in den menschlichen Herzen ist es, sich gebraucht zu fühlen. Die Bedürfnisse derer zu erfüllen, die wir lieben oder die wir lieb haben und umgekehrt, dass jemand uns liebt und unser Bedarf, das ist die Basis einer jeden wahren Beziehung. Der Ehemann und die Ehefrau, die solch eine Erfahrung in ihrem Leben machen, erfreuen sich schon ein wenig Himmel auf Erden. Und wenn Eltern und Kinder diese Art von Gemeinschaft miteinander haben, dann existiert kein Generationskonflikt. Wahre Zufriedenheit in einer Freundschaft kann eben nur durch wechselseitige Erfüllung der Bedürfnisse funktionieren. Und in all den menschlichen Beziehungen untereinander, die wir haben, möchte Gott sich uns offenbaren und er sehnt sich danach, uns nicht nur klarzumachen, was er für uns bedeutet, er lässt uns auch wissen, was wir ihm bedeuten. Viele biblische Helden der Vorzeit haben ihren Schöpfer durch eine innige Beziehung mit ihm erfreut. Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre. Er bedeutete dem Herrn so viel, dass dieser zu ihm sagte, komm nach Hause zu mir, Henoch, und wir werden zusammen durch die Ewigkeit gehen. In Hebräer 11, 5 steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Henoch machte Gott glücklich. An Henoch, der in einer verderbten Zeit lebte, hatte er Freude. Und auch heute noch gibt es Henochs wie in den Tagen der Vorzeit. Steht in Christi Gleichnisse. Oder denk einmal über Abraham nach. Während die Bibel seine Fehler und Versagen beschreibt, so stellt sie auch fest, dass er ein Freund Gottes geheißen wurde. Steht in Jakobus 2, 23. Wer nannte ihn so? Der Herr selbst. Er spricht von ihm als Abraham, mein Freund, oder Geliebter. Es war ein heißer Tag im Hain Mamre. Abraham saß um den Eingang herum seines Zeltes und machte Siesta. Seine Augen durchwanderten die Gegend und siehe da, drei Männer sieht er, die entgegenlaufen. Er läuft auch ihnen entgegen, bittet sie herzlich hinein, wäscht ihnen die Füße, gibt ihnen zu trinken und zu essen. Da prophezeit einer von ihnen, Sarah und Abraham, ein Kind, den verheißenen Sohn, als Nachkomme, und Sarah lacht innerlich. Dann brechen die Männer auf und wir lesen ab 1. Mose 18 hier weiter. Und dort 16 bis 19. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr, soll ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden. Und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Wie könnte ich ihm das verbergen? Das sagt Gott über einen Menschen. Und dann lesen wir über einen sehr bemerkenswerten Dialog. Der Herr spricht mit Abraham über Sodom und Gomorra. Der König des Universums, der Schöpfer und Richter aller Dinge, dem Millionen von Engeln dienen, ja, er spricht mit Abraham. Er teilt ihm alles mit, was er vorhat, weil er sein Freund ist. Gott findet genügend Freude daran, mit Abraham zu reden. Schließlich ist er sein Freund. Lest mal, wie ehrfurchtsvoll Abraham mit Gott redet über die Menschen und den Glauben in Sodom. Ehrfurchtsvoll und doch verbindlich tut Abraham Gott kund, was er über göttliche Gerechtigkeit und Barmherzigkeit denkt. Oder betrachte mal Mose. 2. Mose 33, Vers 11 steht, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Diese innige Beziehung hat Mose zum Herrn wo gefunden? Genau, in den einsamen Tälern und Wüsten als Hirte in Midian. Dort hatte es begonnen und er hat diese Beziehung in all den 40 Jahren der Wüstenwanderung beibehalten. Er war der sichtbare Führer Israels an Gottes Statt. Denkt mal daran, wie Mose 40 Tage auf dem Berge Sinai engste Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. Hier hat der Herr ihm die Pläne der Stiftshütte gezeigt, die er auf der Erde bauen sollte, als ein Miniaturmodell sozusagen vom himmlischen Tempel. Jedoch wird diese Unterhaltung unterbrochen, als Gott ihm mitteilen muss, was dort unten im Camp los ist. Abfall erfordert umgehende strenge Maßnahmen und Gott schlägt vor, Israel auszulöschen und mit Mose eine neue Nation zu beginnen. Doch wie Abraham argumentiert, Mose demütig und freimütig mit dem Herrn für die Bewohner Israels. Schließlich bietet Mose sogar sein eigenes Leben an für das Leben des Volkes. Seine Worte sind wie ein Echo der tiefsten Empfindungen des Allerhöchsten. Und so kommen Gott und Mose zu einem einheitlichen Verständnis, was die Zukunft Israels betrifft. Gott spricht mit den Menschen. Und er braucht ihn. Und der Mensch braucht Gott natürlich umso mehr, denn er ist ja unser einziger Erretter. Jetzt kannst du fragen, und wo passe ich da hinein in dieses Bild? Gott hat dich auch gebildet, damit du sein Freund wirst. Du kannst nicht den Platz Henochs übernehmen oder den Platz des Abrahams oder Moses und so weiter, noch können sie deinen Platz einnehmen. Gott hat einen Platz in seinem Herzen, welchen nur du ausfüllen kannst. Er braucht dich als seinen Freund. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft mit ihm, nach deiner Liebe, nach deinem Verständnis. Du bist sehr kostbar für ihn. Und das ist der Grund, warum er dich geformt und so geschaffen hat. Und das ist auch der Grund, warum er für dich gestorben ist. Aus diesem Grund ist er auch zurück in den Himmel, um einen Platz für dich vorzubereiten. Denn er sagt ja in Johannes 14,3, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wir als Christen wissen, dass wir Jesus brauchen. Ohne ihn können wir nicht leben. Es gibt keine Erlösung, keine Auferstehung, keine ewig neue sündlose Erde dann für uns. Aber es ist eine wunderbare Offenbarung für mich, wenn ich entdecken darf, dass er mich auch braucht. Nicht um irgendwelche Botengänge für ihn zu erledigen, nein, er will mich als seinen Freund haben. Egal wie lieb er mich hat, denke daran, er schätzt dich so viel wert, als wenn du der Einzige auf diesem Planeten wärst. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? In dem Buch Steps to Christ, in Deutsch Schritte zu Jesus, steht, die Beziehung zwischen Gott und jeglicher Seele ist so einzigartig und so komplett, als ob es keine andere Seele auf diesem Planeten Erde gäbe. Kannst du auch das glauben? Und wir fragen uns, wie kann Gott mich als ein Individuum wirklich brauchen? Er hat doch Millionen von anderen Freunden. Wer bin ich da schon? Er hat doch andere. Es gibt eine tolle Geschichte. Stell dir mal eine Familie mit 8 Kindern vor. Sie werden älter, sie kommen in die Teenagerjahre und manche sind schon in den 20ern. Sagen wir mal, 7 von ihnen werden gute Frauen und Männer, die ihre Eltern respektieren und die auch das schätzen, was alles für sie getan wurde. Aber einer von ihnen ist missraten, ein sogenannter Rebell, indem er Gottes Gebote verachtet, ja, und Menschengesetze vielleicht auch bricht. Wird der Vater sich zur Mutter hinsetzen und sagen, nun Mutter, wir haben es doch ganz gut gemacht. Wir haben 7 gute Kinder und insgesamt 8. Und das ist über dem Landesdurchschnitt. Es ist wirklich schade um Harald. Wann immer er sich entscheidet, nach Hause zu kommen, dann werden wir ihn natürlich willkommen heißen. Aber wir lassen uns unsere Herzen nicht aufgrund seines Tuns betrüben. Schließlich haben wir ja 7 loyale und gute Kinder. Lasst uns dankbar sein und nicht weiter um Harald grämen. Ist das die Art und Weise, wie ein guter Vater spricht? Und wenn er es täte, würde eine Mutter darauf hören? Ich stelle mir vor, dass es irgendwann mal an einem Feiertag wieder zu einem Familientreffen kommt. Michael, der älteste Sohn, kommt nach Hause, um sich wieder mit allen zu treffen und zu freuen. Was für eine Freude für die Eltern. Und da ist dann auch vielleicht Maria. Was für einen wunderbaren Charakter hat sie doch. Und ähnlich sind auch die anderen 5 Kinder, die in glücklicher Eintracht mit ihren Eltern um den Tisch herumsitzen. Aber einige Tränen rinnen über die Wange der Mutter herunter. Sie denkt an Harald, den Rebellen in der Familie, der irgendwo draußen in der Welt lebt. Und wenn ich so in die tränenerfüllten Augen schaue, dann dämmert es mir. Die Tatsache, dass 7 loyale und liebevolle Kinder, dass sie so viele hat, macht ihren Schmerz fast noch schlimmer, wenn sie dann über Harald nachdenkt. Da ist ein Platz in ihrem Herzen, den nur Harald ausfüllen kann. Kein anderer. Nun, wie wird wohl Gott fühlen, der auch die Mütter und Väter geschaffen hat? Er hat einen Platz in seinem Herzen, welchen nur du ausfüllen kannst. Viele Millionen Menschen können das Herz Gottes auch erfreuen. Aber niemand kann den Platz mit deiner Liebe, mit deiner Freundschaft, mit deiner Nachfolge ausfüllen. Und was ist das wirkliche Problem in der Beziehung zwischen uns und Gott? Was hindert oder verhindert eine innige Wiedervereinigung? Ist es nicht die Sünde? Die Sünde trennte den Menschen von Gott in Eden. Und Sünde trennt uns auch heute nach wie vor von Gott und auch untereinander. Jesaja 59,2 steht, eure Verschuldungen oder Übertretungen oder Sünden trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Seitdem die Sünde die Trennung von Gottes Geschöpfen verursachte, hasst Gott die Sünde. Er kann sie nicht tolerieren und er kann nicht damit leben. Er muss sie austilgen, er muss sie auslöschen und vernichten. Aber wie kann er das tun, ohne die zu vernichten, die mit der Sünde infiziert wurden? Im Heiligtum Gottes offenbart Gott seinen wunderbaren Plan, wie er mit dem Sündenproblem umgeht, wie er die Sünde zerstören wird, ohne die zu vernichten, die er liebt und die ihn lieben, und wie er die Sünde erretten kann, sodass sie nicht ewig sündig bleiben. Es ist ein sehr kostspieliger Plan. Es hat den Himmel alles gekostet, das Wertvollste, das Beste. Und es hat dem Himmel viel Kummer und Schmerzen bereitet. Das Lamm, das unschuldige Lamm, Gottes Lamm, musste dafür bezahlen. Aber du bist so wertvoll geachtet, dass Christus das komplette Lösegeld auch alleine für dich bezahlt hätte, nur um dich zu retten. Lösegeld ist eine Sache, Wiedervereinigung eine andere. Und Christus, unser Schöpfer und Erlöser und Mittler, hat für alles hundertprozentig gesorgt. Du bist für Gott alles wert. Selbst seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn, er hat nicht 8 Kinder, nein, er hat seinen einzigen Sohn, den hat er für dich gegeben. Gottes Sohn, der erhabene Himmelsfürst, war von Mitleid für das gefallene Geschlecht erfüllt. So geht ein Zitat von Ellen White. Sein Herz wurde von unendlichem Erbarmen bewegt, wenn er an die Leiden der verlorenen Welt dachte. Aber Gottes Liebe hatte schon einen Plan für die Erlösung der Menschen ersonnen. Die Übertretung des göttlichen Gesetzes forderte das Leben des Sünders. Im gesamten Weltall aber gab es nur einen, der diesen Forderungen zugunsten des Menschen genügen konnte. Da Gottes Gesetz so heilig ist wie er selbst, konnte nur ein Wesen, das Gott gleich war, für die Übertretung sühnen. Niemand außer Christus war imstande, den gefallenen Menschen vom Fluch des Gesetzes loszukaufen und ihn wieder mit dem Himmel in Einklang zu bringen. Christus wollte Schuld und Schande der Sünde auf sich nehmen, die für einen heiligen Gott so beleidigend war, dass sie Vater und Sohn eine Zeit lang trennen musste. Christus war bereit, bis in die Tiefen des Elends hinabzusteigen, um die Verlorenen zu erretten. Er setzte sich vor dem Vater für die Sünde ein. Das Heer des Himmels erwartete das Ergebnis mit so lebhafter Anteilnahme, dass Worte sie nicht auszudrücken vermögen. Lange verweilten beide in einer geheimnisvollen Unterredung und hielten den Rat des Friedens, so steht es in Zacharia. Für wen? Für die gefallenen Menschenkinder. Der Erlösungsplan war zwar schon vor der Erschaffung der Erde gelegt worden, denn Christus ist ja das Lamm, das erwürgt ist von Anfang der Welt an, heißt es in Offenbarung 13. Doch bedeutet es selbst für den König der Welt, des Weltalls einen Kampf, seinen Sohn für die schuldig gewordene Geschlecht in den Tod zu geben. Aber also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser bekannte Text natürlich steht in Johannes 3,16. Welch ein Geheimnis ist diese Erlösung! Gott liebt eine Welt, die ihn nicht liebte. Wer kann die Tiefen dieser Liebe ermessen, die alle Erkenntnis übertrifft? Epheser 3,19. Immer werden unsterbliche Wesen das Geheimnis jener unfassbaren Liebe staunend und anbetend zu begreifen suchen. Was für einen Gott haben wir? Sollen wir da nicht alles tun, um uns von der Sünde reinigen zu lassen? Liebe Mitchristen und liebe Schwestern und Brüder, es wurde nicht nur ein Junge gekidnappt. Nein, die gesamte Menschheit wurde vom Widersacher Gottes gekidnappt. Und für Gott ist dies ein unerträglicher Zustand. Er möchte dich und mich wieder bei sich haben. Übergibst du dein Leben ihm ganz, damit er dich reinigen kann und erlösen kann? Gott will deine Gemeinschaft haben. Er möchte dich bei sich haben. Er möchte dich glücklich sehen. Ja, er hat einen ungeheuren Preis bezahlt. Stell dir vor, du bist bei einem reichen Freund eingeladen. Und während du da so sitzt und deinen Freund in der Küche das Essen bereitest, ja, da betrachtest du eine einfache alte Tonvase, die vielleicht auf einem Sideboard steht. Plötzlich gleitet sie dir aus der Hand und zerbricht in tausend Teile. Der Freund kommt herein und du sagst zu ihm: Ach, es tut mir leid. Ich habe sie aus Versehen fallen gelassen. Ich werde sie dir ersetzen. Wo hast du sie gekauft? Der Freund schaut dich nur etwas an und sagt: Diese Vase ist ein altes, antikes Stück. Sie ist unheimlich wertvoll. Es kostete mich 100.000 Euro, um diese Vase zu erwerben. Sie ist einzigartig, ja, sie ist einmalig. Sag, wirst du nicht plötzlich einen viel größeren Verlust empfinden? Wird es dir nicht plötzlich viel mehr leid tun, was du getan hast? Meine Sünde kostete dem Sohn des himmlischen Königs das Leben. Das ist mehr als eine 100.000 Dollar oder Euro Vase. Das ist ein unermesslicher Schatz. Kannst du nun verstehen, wie viel du wert bist? Stell dir vor, dieser Junge, die Geschichte, die ich am Anfang erzählte, der für 900.000 Dollar gekidnappt wurde und dessen Vater für ihn das Lösegeld gezahlt hatte, stell dir vor, er würde gefragt werden: Glaubst du, dein Vater hat dich lieb? Was wäre, wenn es so wäre, dass er sagen würde: Ich weiß es nicht so recht. Mir ist es eigentlich egal. Wie viele Menschen heute lehnen die Erlösung durch Christus ab? Sie glauben nicht, sie sind gleichgültig geworden. Sie haben viele Entschuldigungen und Unglauben im Herzen. Was wird Gott ihnen eines Tages sagen müssen? Wieso hast du meine Liebe, mein Angebot, mein Lösegeld nicht angenommen? Warum wolltest du dich nicht retten lassen? Du bist es mir doch wert gewesen. Natürlich fühlen wir oft wie der Hauptmann, der Jesus um Heilung für seinen Knecht bat. Herr, er sagt, ich bin es gar nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Matthäus 8,8. Oder wie oft musste ich schon ausrufen wie der verlorene Sohn, der seine Sünde erkannte: Vater, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Lukas 15, Vers 19. Hatte er recht? Ja und nein. Wenn wir nur auf uns sehen und auf unseren sündigen Zustand oder wenn wir uns sogar als ein Zufallsprodukt der Evolution sehen, ja, dann vielleicht ja. Wenn wir uns aber von unserer Zielbestimmung her sehen, zum Bilde Gottes geschaffen, wenn wir das Opfer betrachten, was Jesus für uns bezahlte, dann wissen wir, dass wir Söhne und Töchter des Königs des Universums sind. Ich und du sind es ihm wert. In Offenbarung 3, 4, 5 steht: Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Nur wer seine sündige Natur erkennt, sich demütigt, bereut und bekennt, wer die Sünde genauso hasst wie Gott, der wird einmal Gemeinschaft mit Gott haben können. Stell dir vor, du wirst mit unschuldigen und reinen Wesen reden und leben können. Musst du da nicht auch gereinigt werden? Kannst du dir vorstellen, mit irgendeiner Lieblingssünde diese Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott Vater und mit den Engeln genießen zu können? Nein. Nur wer überwindet, der ist es wert. Möchtest du überwinden? John Newton verfasste ein Lied, welches wir als Amazing Grace kennen und auch sicherlich gerne singen. Dieser Sklavenhändler wurde durch glückliche Umstände Kapitän eines eigenen Sklavenschiffes, mit dem die gefangenen, unmenschlich behandelten Sklaven nach Übersee gebracht wurden. Seine Schiffsbesatzung hatte manchmal den Eindruck, er sei nicht viel mehr als ein Tier. So brutal verhielt sich er den Sklaven gegenüber und auch der Mannschaft gegenüber. Und da geschah es. Im Januar 1748 auf einer längeren Schiffsfahrt über Neufundland nach England. Das Schiff sollte nach dem langen Aufenthalt im tropischen Klima dringend repariert und überholt werden. In einer der Nächte aber brach ein fürchterlicher Sturm los. Er tobte so heftig und anhaltend, dass die Lebensmittelvorräte über Bord gespült wurden. Die Wellen schlugen in das Schiff. Es herrschte Chaos überall. John Newton sah keine Hoffnung mehr. Das Schiff durch die tobende See steuern zu können. Das Wasser im Schiff stieg immer höher. Alle Versuche, es aus dem Inneren des Schiffes zu pumpen, waren vergeblich. In dieser aussichtslosen Lage kam John Newton zur Besinnung. Herr, hab Erbarmen mit uns, schrie er in die stürmische Nacht hinaus. Doch dann fragte er sich, was für ein Erbarmen kann es denn für mich geben? Bin ich es wert, ich, der gottlose, ungläubige Sklavenhändler? Die Schiffsladung war leicht. So ging das Schiff trotz des eingedrungenen Wassers nicht unter. Als der Sturm nachließ, konnten sie die Löcher in der Schiffswand mit Brettern und mit Kleidungsstücken stopfen. Die weitere Fahrt mit dem notdürftig geflickten Schiff war ein großes Abenteuer. Um sie herum das weite Meer und die eisige Winterskälte. Sie hatten kaum zu essen, weil die meisten Lebensmittel über Deck gespült oder durch das Salzwasser verdorben waren. Endlich, 4 Wochen nach dem Seesturm, erreichten sie die Küsten Irlands. Und diesen 10. Mai 1748 sah John Newton später immer als den Tag seiner Bekehrung an, an dem er sich ganz dem Willen Gottes auslieferte. Er hatte in diesen Stunden, in denen er den sicheren Untergang vor Augen hatte, Gottes Hilfe erlebt. War er es wert? John Newton wurde ein total anderer Mensch. Wie überwältigend hatte er Gottes Güte und Gnade erfahren. Er sah sich als der verlorene Sohn, der heimkehrt zum Vater. Immer mehr erkannte und verstand er beim Bibellesen. Er hatte niemanden, der ihm dabei geholfen hatte. Und so beschaffte er sich selbst Bücher und studierte eifrig in diesem wunderbaren Buch. In seinem Lied Amazing Grace drückte Newton aus, was ihm Gottes Gnade bedeutet. Und da heißt es, O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich. Ich war verloren ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und auch von Furcht befreit. seitdem ich mich zu Gott bekehrt, bis hin zur Herrlichkeit. Durch Schwierigkeiten mancher Art wurde ich ja schon geführt, doch hat die Gnade mich bewahrt, die Ehre Gott gebührt. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Mögen wir alle dieses Lied genauso aus Überzeugung singen wie John Newton. Was bist du wert? Alles. Gott segne dich. Amen.